Ich habe tatsächlich Weine, die auch, also ich kriege sie dann oft geschenkt und so, die auch richtig teuer sind. Habe tatsächlich auch zwei Flaschen, drei Flaschen, die mir heilig sind, weil ich die von jemandem bekommen habe oder die mich an was erinnern. Und die hat irgendeiner mal aufgemacht bei mir im Keller. Und da war ich natürlich, oh, ne? Da denkt man auch, warum ärgere ich mich, weil es ist ja nur ein Wein, ne? Aber es ist eben doch übergriffig gewesen. Aha. Und da gibt es so ein paar Flaschen, die ich auch im Keller aufhebe, die was zu bedeuten haben mit bestimmten Situationen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast habe ich das Glück, meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich spannende Personen auf ein Glas Wein zu treffen. So auch dieses Mal. Mein heutiger Gast ist Wotan Wilke Möhring. Ein Gesicht, das man auf den deutschen Bildschirmen nicht mehr wegdenken kann, ob als Kommissar im Tatort oder in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen. Wotan beeindruckt durch seine Vielseitigkeit und die Art, wie er sich mühelos in unterschiedlichste Rollen einfügt. Und dabei bleibt er authentisch und bodenständig, genau die Mischung, die man auch in unserem Gespräch spürt. In seiner Schauspielkarriere hat Wotan so viele Orte und Menschen kennengelernt und da war ich natürlich gespannt, welche Weinerlebnisse dabei eine Rolle gespielt haben. Ausgesucht habe ich für unser heutiges Gespräch einen Trommelwirbel, Riesling aus Rheinhessen, die Rebsorte, die bisher in diesem Podcast sicherlich am meisten vorkam, aber auch zu Recht. Immerhin spielt Riesling die wichtigste Rolle im Weinland Deutschland und wir sind für diese Weine einfach in der Welt bekannt. Jetzt geht's aber rein. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Wotan, schön, dass du da bist.
Hallo.
Zuallererst frage ich die Gäste immer, was ihr letztes Glas Wein war, das sie getrunken haben.
Was war mein letztes Glas Wein? In Spanien, wo ich gerade herkam aus dem Urlaub. Das war mein letztes Glas Wein. Ich weiß gar nicht, ein Rioja, welcher war das, weiß ich nicht. Am letzten Abend. Wie sie es gehört. Ungefähr eine Woche her.
Und wichtig ist ja vor allem, dass er geschmeckt hat.
Ja, hat er geschmeckt. Ja. Noch in einem Streitgespräch geführt über Kühlen des Weins oder nicht, weil das Ganze, ich hatte einen Freund, der auch mit war, der nahm den Rotwein aus dem Eisfach, was ich komisch fand, aber genau, das war noch eine Diskussion.
Also bei heißen Temperaturen darf man das ja eigentlich mal machen.
Oder? Ja, darf man machen. Er fing dann allerdings auch an, Eiswürfel in den Wein zu tun. Das fand ich ein bisschen ulkig. Das kenne ich nur aus amerikanischer Unkultur. Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus.
Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht, was dir hoffentlich schmecken wird.
Ja.
Trinkst du gerne Riesling?
Ja, also ich bin nicht so der tägliche Weintrinker, wie du ja merkst, wenn ich von meinem letzten Weinglas erzähle, was eine Woche her war. Aber Wein ist für mich eher was Besonderes. Also Bier ist alltäglich, hätte ich fast gesagt, und Wein ist etwas Besonderes.
Und dann schon Kölsch, wenn wir jetzt auch in Köln sind? Oder?
Ja, auch Kölsch, genau. Da kann man noch mehr von trinken.
Ich mach mal auf und dann probieren wir einfach mal.
Wie gesagt, gepflegtes Glas Wein zu trinken zwischen drei oder vier Kindern, das ist dann immer nicht so einfach.
Nicht so einfach. Was sind sonst so Sachen? Gibt es Dinge, weil ich meine, Wein legt man ja manchmal zurück, um ihn einfach nach Jahren später mal zu trinken oder wenn man irgendeine Erinnerung hat. Gibt es andere Sachen, die du auf lange Zeit aufhebst?
Ja, also es gibt bestimmte Kleidungsstücke zum Beispiel, die ich ewig lange aufhebe, die mir was bedeutet haben, von früher zum Beispiel von meinem erstes T-Shirt von der Bundeswehr, wo ich da bei Fallschirmjäger war. Dann die ersten Klamotten der Kinder habe ich aufgehoben, ne, wo die noch ganz klein waren, was jetzt aussieht wie eine Puppengröße. Dann Dinge von Verstorbenen, auch von meinem Vater oder so. Also es gibt schon ein paar Dinge, die ich aufhebe. Dann habe ich aber noch ein anderes Ritual, zum Beispiel bei Kleidung mache ich so, wenn ich, ich gehe einmal im Jahr durch den Schrank, was ich in der Zeit nicht getragen habe, in dem einen Jahr, das fliegt raus.
Also gibt es entweder nur die ganz quasi Erinnerungsstücke, die alten, oder die im letzten Jahr?
Nee, nicht im letzten Jahr, sondern die im letzten Jahr getragen wurden. Das heißt, es können auch alte Sachen sein, nur wenn ich die nicht getragen habe, ein Jahr, dann werde ich sie auch nicht tragen und dann soll es jemand anders tragen zum Beispiel. So, aber ich hebe schon Sachen auf,
Bin schon. Und gab es auch schon Bereuen über irgendwas, was man eigentlich nicht hätte wegwerfen sollen?
Ich überlege. Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, man wirft eher zu wenig weg sogar. Ne? Also
ja,
das ist
ja,
ich bin ja ich bin im Fachwerkhaus groß geworden mit dem Dachboden. Das heißt, Aufheben war immer eine Option. Ne? Das hat sich natürlich dann geändert, wenn man dann Studentenbude und so plötzlich merkt, was man alles mit sich rumschleppt. Aber es ist trotzdem schön, wenn man die Möglichkeit hat, Dinge aufzuheben. Wir haben so oben eine Kiste, da hat jedes Kind von uns im Fachwerkhaus eine Schublade. Und da entdeckt man jetzt halt auch mit den Kindern wieder uralte Sachen, Liebesbriefe und Dings. Und also ist schon toll, wenn man Sachen aufheben kann, weil die auch einen zurückversetzen. Ne? Auch Sachen, die man, weil man ja, die Erinnerung wird ja täglich überlagert von der neuen Erinnerung und so weiter und so weiter. Und dann vergisst man vieles und wird dann daran erinnert und das kann schön sein.
Ja, und es ist auch einfach was Haptisches, weil wenn ich überlege, man hat auch, keine Ahnung, 40.000 Fotos.
Die man nie wieder anguckt.
Ja, ja. Richtig, auf dem Handy, die man leider nie zu selten wieder anschaut. Viel schöner ein Fotoalbum, ja, was dann irgendwo ja liegt und wo man ja wirklich nochmal ja stöbern kann.
Und selbst da, lustigerweise, ist, weil ich mache zum Beispiel jetzt nach dem Urlaub, das ist Pflicht, ne? Also ich mache ein Album von jedem Jahr, sage ich Urlaub so ungefähr, weil man es sonst sich niemals anschaut.
Aber das heißt, du druckst die alle aus und klebst sie ein?
Nein, Gottes Willen, alle nicht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, nein.
Sondern, du machst ein digitales Foto.
Ja, ja, ich mache ein digitales Fotoalbum, aber selbst das wirkt weniger haptisch als mit ausgedruckten Fotos einkleben.
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Muss ich einfach
sagen. Ich finde das sehr schön, wenn man so von noch so richtige Fotoalben hat, die dann so rausfallen, wenn man die
dann einklebt. Genau, und wie gesagt, die Qualität zum Beispiel von der Spiegelreflex oder von der Kamera sieht man ja doch schon, auch mit iPhone 15 und so weiter. Du siehst einfach Tiefenschärfe und so weiter. Richtiges Foto ist ein richtiges Foto.
Und vor der Kamera stehst du ja viel, deswegen hast du auch ganz viele Stationen schon in deinem Leben und ich weiß gar nicht, wo wir ehrlich gesagt anfangen sollen, beziehungsweise welche Stationen wir alle beleuchten sollen, aber so Erinnerungen, die mussten wahrscheinlich ja auch schon viel reisen. Ich habe gesehen, dass du in Los Angeles gelebt hast, in New York und jetzt in Köln. Was sammelt man alles auf diesen Reisen und wie ist es dann, in Köln zu sein, nach diesen riesigen amerikanischen Städten?
Ja, ja, also es waren ja nicht nur amerikanische, sondern ich habe eine Weltreise gemacht. Ich war 3 Monate in Neuseeland und so. Und ich habe immer eher Fernweh gehabt als Heimweh. Ne? Und Köln bin ich nur wegen der Kinder. Fühle mich aber gar nicht verhaftet, so in einer Gegend, wo ich sagen würde, da gehöre ich hin. Ne? Und es gibt ja keinen Menschenschlag in Deutschland, der so unfassbar stolz ist auf seine hässliche Stadt wie die Kölner. Ja, wirklich wahr. Also das Liedgut und so. Also Köln, das ist ja ganz...
Macht sie ja dann eigentlich wieder sympathisch.
Ja, ja, total. Ja. Unbedingt. Deswegen bin ich auch hier. Also ich bin ziehe lieber meine Kinder in Köln groß als in der verarmten Stadt Berlin, wo ich vorher ja auch 18 Jahre war. Aber eine... wie soll ich sagen? Was man so sammelt, hast du gefragt. Ich weiß zum Beispiel, dass man dieses... Wenn man irgendwo hinfährt, wo alles anders ist. Ne? Alles. Dass man da... Ich habe ja sogar die ersten... Bustickets aufgehoben oder ein Flyer oder so, weil eben alles anders ist. Alles, ne? Das war, als ich erst mal in New York war und dann gereist bin dann durch Mexiko. Am meisten sammelt man natürlich Erinnerungen, ne? Und deswegen, also ich bin auch immer jemand der immer alleine gereist ist. Ne? Das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich auch allein, lass mal losgehen jetzt so, ne? Das dauert einfach alles ewig.
Wenn man viel Leute unterwegs ist.
Ja, fürchterlich. Und dann Entscheidungen und dann auch Sprache lernen. Wenn man eben zum Beispiel eine Sprache lernen muss, weil man nach dem Bus fragen muss, ne, dann ist das, beschäftigt man sich damit und saugt eben mehr auf, als wenn man immer den vorschickt, der halbwegs am besten die Sprache kann. Deswegen reise ich am liebsten alleine.
Und diese ganzen Stationen haben dich ja wahrscheinlich auch sehr gut vorbereitet auf alle Rollen, die da kamen. Und vielleicht zu der wir kommen. Ich habe nämlich ein Weingut ausgewählt. Wenn wir jetzt hier in Köln in den Rhein springen würden und einfach mal Richtung Rheinland-Pfalz und dann von Mainz aus Richtung Worms fahren, kommt irgendwann Osthofen. Und das sind zwei Brüder. Das sind zwei Blutsbrüder die das Weingut machen, weil du hattest ja gespielt.
Genau, Chatter, genau.
Und die machen diesen Riesling und ich dachte, das passt heute ganz gut.
Das ist eine tolle Idee.
Und ich hoffe, dass er schmeckt und du hattest dich ja darauf eingelassen, dass es eine Überraschung ist und jetzt schauen wir mal, wie
es ist. Ein
Prost, ja.
Auf die Blutsbrüder.
Wann war das, dieser Film? Gut?
Ja, gut.
Okay, also dann bin ich schon mal happy. Ja.
Wann war der Film? Ich glaube, 5 Jahre war das her. Ich habe lustigerweise gestern noch lange mit Nick, der tatsächlich mein Seelenbruder geworden ist, der den Winnetou gespielt hat, lange gesprochen. Wir bereiten gerade was anderes vor. Also ist immer noch präsent, das Projekt. Und ist eben auch so, also unter den 3 Filmen oder 3 Projekten, die mir am meisten bedeutet haben.
Warum?
Naja, also... erstmal seine eigene Kindheitsidol darzustellen. Ne? Ich habe die ganzen Pierre Brice-Filme und so immer aufgesogen, zu Hause mit der Musik, und war auch mal Karl-May-Festspiele Elspe zu Besuch und fand Indianer spielen. Also Indianer haben es mir einfach angetan, mich auch mal als Indianer verkleidet und etc. und mich damit beschäftigt, mit der Kultur, mit der Weisheit, dass es keinen Besitz gibt und so weiter und so weiter. So, ne? Das wäre nämlich ganz anders ausgegangen, wenn die sagen würden, nee, das ist unser Grundstück, ihr baut eure Eisenbahn hier nicht. Und wir haben eben kein Eigentum in dem Sinne. Ne? Mhm. Und ja, und weil einen historischen Film, ein Western, den du niemals kriegst in Deutschland, ne? Du kriegst ja kein Western angeboten. Und es ist ja trotzdem auch ein Western. Ne? Historisch Western und dieses Idol. Da habe ich, glaube ich, sogar meine mein Tatortvertrag aufs Spiel gesetzt, weil ich habe gesagt, ich mache das. Also mir völlig egal. Ich habe da so einen Vertrag, mit dem du eben gebunden bist, auch einen Tatort zu machen, ein oder zwei im Jahr. Und das haben sogar die verstanden. Weil die haben gesagt, so eine Chance, nicht wieder. Mhm. Und das war mir so wichtig. Und dann, naja, und dann 90 Tage am Stück. Ne? Das war halt so. Ich weiß noch, wir haben im Frühjahr angefangen, in den Bergen von Kroatien, sind dann mit Winterfelljacke, nachdem die Bären da vertrieben wurden aus dem Set.
Tatsächlich?
Ja. Da mussten immer welche vorangehen und so Knaller werfen, damit die alle verschwinden. Mit dem Wind, der alles zerstört hat, wo 10 Tage die Dreharbeiten pausieren mussten, ne? Weil dieser Bora oder wie dieser Winter heißt. Ja. Mit meiner ersten Begegnung mit Wildpferden, die zweimal am Tag da durchgezogen sind und die tatsächlich uns angegriffen haben. Ne? Also, dass ein Pferd ein Raubtier ist oder so territorial, das habe ich noch nie erlebt, das fand ich auch toll. Und dann fährst du abends nach dem Dreh runter und unten liegen alle am Pool, am Strand, ne? Bei 30 Grad. Und tatsächlich nach dem letzten Drehtag war 1 Meter Schnee. Genau. Also wir haben das ganze Jahr da verbracht.
Alles dabei. Okay, sowas passiert einem beim Tatortdreh natürlich nicht.
Also der Schnee kommt, aber dann fängt man auch schon in der Schneezeit an.
Und wie ist das, wenn man mit so einer Figur zusammenwächst? Ist es auch noch länger Teil von einem?
Meinst du jetzt? Den Old Shatterhand oder den Falke, Tatort?
Nee, den Old Shatterhand. Okay. Ja,
also lustigerweise habe ich da viel natürlich. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der Typ war ja ein Blender, ne? Der war ja nie da. Der war nie in. Also, unser gesamtes Bild vom Wilden Westen hat einen Mensch geprägt, der nie da war. Der ist ja nie dahin gereist, das ist alles ausgedacht. Mhm. Ne? Deswegen haben wir ja diese Indianer, sind noch die mit den Zelten und dem Feder. Ja, das war vielleicht 3%, der Rest hat in Wäldern gewohnt und in Bergen und so. Das ist so verrückt, dass der das alles geprägt hat, auch zweimal, glaube ich,
verurteilt. Ja, aber das Bild ist,
also, wie zweimal du es gerade beschrieben hast. Zweimal verurteilt worden, wegen, weiß nicht, Betrug oder so. Das ist schon verrückt, dass jemand da sich so damit beschäftigt hat. Und ja, das ist halt, also es war halt ein Deutscher auch, ne? Das ist ein guter Deutscher. So, ne? Das fand ich schon interessant, weil es war für mich auch in der Art und Weise, wie die Regie das dargestellt hat, die Produktion ja viel eine modernere Variante, also eigentlich ein hochmodernes, hochaktuelles Thema der Völkerverständigung. Ne? Also dass eben ein, unabhängig von Hautfarbe, von Glauben, von Sprache, zwei Menschen Brüder werden können, weil sie sich nicht an das halten, wie man so handeln muss, sondern eben frei von sich aus, ne? Also alle Menschen sind gleich. Und das ist eigentlich das Symbol dafür gewesen, fand ich, dieser Film. Und auch diese Freundschaft, ne, diese Blutsbrüderschaft. Mhm. Modern, finde ich. Mhm.
Du meinst, das ist so eine der außergewöhnlichsten, das freut mich sehr gut, einer der außergewöhnlichsten Rollen oder die dir ja auch am meisten bedeutet haben. Was waren die anderen?
Also, ich habe noch nie einen Film gemacht wie Geld. Ja, das ist immer das Erste. Und das heißt, eine Rolle hat mir Der letzte schöne Tag. Ne, dieses Drama, wo der Vater überbleibt nach dem Suizid der Frau mit den 3 Kindern. Mhm. War vielleicht auch einer der wichtigsten Filme und der traurigste Film. So. Und das war, war auch ein wichtiger Film. Derzeit ist mein Sohn geboren, das ist man so ein bisschen durchlässiger noch. Mhm. Und eben, was ich danach an Briefen gekriegt habe, ne, von Menschen, die...
Denen das gleiche
Schicksal. Nee, die gesagt haben, sie haben mich von dem Selbstmord abgehalten. Weil das ist der Selbstmord einer Mutter zum Beispiel, ne? Das... Mhm. Was sie damit ihren Kindern antut. Weil es ist ja nicht nur so, dass du die Zukunft nimmst, sondern du nimmst auch die Vergangenheit. Alles war nicht gut genug, um zu bleiben. Da habe ich wirklich gemerkt, also auch eine Freude natürlich, warum man so diesen Beruf macht, weil er tatsächlich doch auch in der Fiktion Wirkung hat auf die Realität. Ne? Mhm. So, dass du bestimmte Sachen ansprechen kannst und ausdrücken kannst.
Und ich kann mir auch vorstellen, mit so Rückmeldungen, wenn man so viele Briefe bekommt, ist es ja auch mal ein Moment, in dem man wahrscheinlich diese Breitenwirkung von so einem Film auch wirklich richtig zu spüren bekommt.
Absolut.
Ich meine, natürlich wird das so sein, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, dich die Leute erkennen oder so. Aber wenn man sich tatsächlich, also wenn sie Rückmeldung geben zu dem Kunstwerk, was man ja letztlich, oder seinen Beruf, was man gemacht hat, das stelle ich mir schon besonders vor. Und ich weiß nicht, ob es diese Punkte, wie häufig gibt es die?
Naja, also ich sag mal so, du bist, was du drehst. So. Mhm. Das heißt, jetzt zum Beispiel auch wieder im Urlaub oder wenn man...
Du bist der Tatortkommissar.
Ja, genau. Ja, aber nicht nur, sondern es kommen ganz viele, die sagen, das fand ich eben toll. So. Also dieses, sich die Traute zu nehmen, dann auf jemanden zu tun, kann ich ein Foto oder so. Also das finde ich schon, ist mir lieber, als wenn aus der Ferne irgendwie da jemand mit dem Handy fummelt die ganze Zeit. Und auch wenn jemand, muss man es auch respektieren oder honorieren, wenn jemand sich hinsetzt und Brief schreibt, Briefmarke draufklebt, Adresse an die Agentur schickt und so weiter, das ist ja schon etwas, was wirklich was bedeutet, ne? Und das muss man auch honorieren. Und es ist immer inhaltlich. Also es gibt natürlich so große Erfolge wie auch Perfekte Geheimnis oder so. Aber das hat dann nicht die Tiefe in der Reaktion wie so ein Film. Ne? Deswegen bin ich eben auch immer nach wie vor ganz stark interessiert, das Universum im Kleinen zu finden. Ne? Also diese kleinen Dramen und die kleinen Helden, die es überall gibt, die nichts auf die Titelseite schaffen. Wenn einer sein behindertes Kind großzieht über alle Hindernisse hinweg und so, das ist einfach so. Und da kann man eben viel Universelles finden, ohne eine Riesengeschichte sich ausdenken zu müssen.
Ne? Und gibt es noch irgendeinen Charakter oder eine Rolle, die dich noch reizen würde?
Superman. Mit James Bond. Nee, keine Ahnung. Also die Welt retten ist natürlich immer eine Option, ne?
Last Man Standing. Das war bisher noch nicht dabei.
Nee, Last Man Standing ist immer eine Option. Gibt es eigentlich nicht wirklich. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn man die Rolle seines Lebens gespielt hätte oder so, dann wüsste ich jetzt, dann wäre ich auch nicht mehr hier, sondern wäre keine Ahnung, woanders.
Wo?
Keine Ahnung, nichts mit Filmen und Leuten zu tun. Keine Ahnung, aber es ist interessant, wie du zum Beispiel nochmal mit dem Orchetta, ich habe in meinem ersten Film, oder der erste so, der so war, hat er Arbeit. Ne? Da war ich so ein frisch entlassenen jungen Werftarbeiter gespielt. Mhm. Kai Wessel hat eine Regie gemacht. Das war so die erste. Du brauchst ja am Anfang eine Regie oder eine Produktion, die einem Unbekannten irgendwas zutraut. Ne? Das gibt's ja nach wie vor selten. Alle nehmen immer das, was sie schon kennen und so. So diesen Mut zu haben, nee, der passt. Mhm. Ne? Gegen alle Unbill hinweg. Da ist man darauf angewiesen, weil du brauchst ein gutes Drehbuch, du brauchst jemanden, der Mut hat, dich zu besetzen. So, auch mal gegen den Strich oder so. Mhm. Und da fahre ich immer vorbei. Wenn ich von Berlin zum Beispiel nach Hamburg fahre, fahre ich an der Stadt vorbei, wo wir gedreht haben, wo das auch tatsächlich stattfand. Und da denke ich immer, was der jetzt wohl macht, der Karl und so. Es gibt durchaus Figuren, wie auch der Falke zum Beispiel, die so ein alter Ego geworden sind. Ne? Also deswegen.
Du meinst frühere Figuren, die du gespielt hast, genau, die jetzt Teil sind und die irgendwann später denke, wieder begegnet.
Ja genau, wenn ich da vorbeifahre, dann denke ich, was hätte der jetzt gemacht oder so. Also so ganz, die werden dann schon real. Ne?
Also es ist dann doch so, dass irgendwie diese Personen halt Teil von einem werden.
Teil von einem werden, weil sie ja auch Teil von dir sind. Mhm. Ne, weil du brauchst ja irgendeinen Zugang zu einer Figur, der dich verbindet mit ihr. Ja. Irgendeine Tür. Wenn du gar keine Verbindung findest zu einer Figur, dann geht das nicht. Ne? Du brauchst irgendeinen Zugang, irgendein Verständnis von der Situation, aus der er handelt, von seiner Moral, von seinem Anliegen, von seiner Motivation. Du brauchst einfach ja einen Bezug. Ne? Und dieser Bezug kann meist eben auch so eine grundmoralische Einstellung sein, ne? Das Gute, das Böse nicht entkommen zu lassen, so wie bei Falke. Aber irgendeinen Zugang brauchst du. Deswegen ist es, du wirst ein Teil von der Figur, aber umgekehrt, die Figur gibt es nicht ohne dich. Ne?
Also du bist, was du drehst. So wie du. Genau. Du drehst, was du bist, du bist, was du drehst. Jetzt gibt es ja viele Dinge, die du gemacht hast in deinem ganzen Leben. Du warst als Elektriker unterwegs, Musiker, Clubbesitzer, Türsteher, Model, du warst Student, du warst Fallschirmjäger und so weiter. Ja, würdest du sagen, je mehr solche Berufe oder Phasen ein Schauspieler durchlebt hat, desto besser oder einfacher fällt es, sich in Rollen einzufinden.
Genau, also das ist ja ich war zu alt für eine traditionelle Schauspielausbildung, was ich grotesk fand. Ne?
Ich habe erst wie alt warst du, ne?
33, glaube ich, habe ich erst angefangen.
Ah, also viel zu alt.
Ja, ja, genau. Nee, und, nee, aber das ist schön, dass du für einen, irgendeinen kreativen Beruf zu alt sein kannst. Das fand ich grotesk.
Gibt es das?
Ja,
kann doch
nicht.
Eigentlich.
Also gab es in den Schauspielschulen, gab es das. Ne? So. Und das fand ich, warum? Also wer hat das festgelegt oder so? Und deswegen habe ich ja keine traditionelle Schauspielausbildung machen können. Und tatsächlich ist es so, dass meine Ausbildung jetzt ist anscheinend dieses, dass ich weiß, wie sich alles anfühlt in bestimmten Situationen, wenn jemand vor dir verreckt oder wenn du oder sonst wie so. Ja, also das, was du in der Schauspielschule lernst, an Imagination und so weiter, die Vorstellungskraft, die, also es sind ja alles, du arbeitest mit Bildern und diese Bilder habe ich eben, viele von denen habe ich eben selber erlebt. Oder die zumindest befähigen die einen dazu, auch sich Dinge vorzustellen oder in Dinge reinzufinden, die man noch nicht erlebt hat.
Also bereust du eigentlich nie, dass du das nicht professionell gelernt hast?
Wenn ich sehe, was die anderen damit machen, nicht, nee.
Es braucht es ja offenbar nicht, ne? Wenn man das im echten Leben lernen kann.
Ja, also ich glaube an Ausbildung, ne? So, aber also ich brauche jetzt den Schein nicht. Ja, und auch dieses Ganze, also ich wollte halt immer, wenn dann auch Film, ich wollte ja nicht Theater und Bühnen fechten und irgendwie rezitieren und so weiter. Das war nicht so meine Welt. Das ist so eine, also mal erdacht als Unterhaltung fürs Volk. Und je weniger das Volk aber Zugang findet, umso besser ist dann der Kunstwert. Das hat mich immer, fand ich immer erschreckend.
Wo schaust du in Köln Kultur an?
Die üblichen Museen, also auch mit meinen Kindern gerade wenn besondere Ausstellungen sind, genau das. Aber ich will einfach mal die Ruhe haben, wenn ich in
Köln bin. Das ist auch ein Argument.
Ja, nee, ist wirklich wahr. Deswegen dieses, ich glaube, dass man, je mehr man dreht, auch umso weniger Filme auch reingeht. Oder so, ne? Weil irgendwie das, man hat dann Lust auf das echte Leben, so, weißt du?
Okay,
also so auf die Nähe, also so auf das, was man eine Freundschaft und im Garten sitzt und Bier trinkt oder die Kinder mit denen irgendwas machen, also zu Fußball gehen, also ganz normale Sachen, die sind dann für mich für den Ausgleich viel wichtiger.
Okay. Was ich recht spannend fand, du meintest ja, dass man mit 33 war das, zu alt war für 31, für sowas, weil eigentlich für einen Kunstberuf ist man ja nie zu alt oder eigentlich für gar keinen Beruf.
Wenn ja, zumindest, aber gerade vieles, also du brauchst ja bei bestimmten Berufen eine bestimmte physisch oder fit sein oder so, ne, so, also, aber bei einer Kunst, bei einer kreativen, also wann ich die Muse küsst, das weiß ich doch nicht. Also deswegen habe ich das nie verstanden, das hat mich auch ein bisschen provoziert.
Weil wenn du jetzt entscheiden würdest, du möchtest Winzer werden, für sowas im Grunde ist es ja nie zu spät. Also hoffe doch, dass wir 2024 irgendwie weiter sind und dann solche Barrieren eigentlich gar nicht da sind oder irgendwelche Grenzen, was zu lernen.
Ja, aber das glaube ich ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja so wie, also es gibt ja bestimmt, also das ist ja, ich glaube eher, dass wir immer mehr merken, dass viele Regeln von, übrigens eins, was mich nach wie vor innerlich noch zum Punk werden lässt oder was mich wahnsinnig macht, ist dieses, dass die Regel, irgendeine Regel stärker geworden ist als für was oder für wen die Regel ist. Ne? Wenn man sagt, ja, ist halt so. Nee, ist nicht so. Das haben wir doch so uns nur ausgedacht vor 300 Jahren. Ne? Das muss aber nicht so sein. Kapitalismus ist ja kein Naturgesetz. Das haben wir uns selber ausgedacht. Ne? Das, der Markt. Ja, was denn für ein Markt? Den haben wir uns ausgedacht. Das ist kein, Gravitation ist ein Naturgesetz, aber nicht, dass man die zum Schutz der Erde die Industrie anhalten kann. Ne? Das geht.
Du meinst, für jede Regel gab es eigentlich mal einen Grund?
Genau, richtig.
Und wenn die Gründe
sich aber verändern. Und die Regeln wurden ja gemacht für zum menschlichen Zusammenleben zu organisieren und so. Und die sich einfach geändert haben. Die Regel wurde doch mal gemacht für Menschen. Wieso müssen jetzt die Menschen ändern? Lass uns die Regel ändern. Das finde ich nach wie vor irre.
Was sind denn die nächsten Projekte, die jetzt noch anstehen?
Ich mache eine Doppelfolge Tatort, jetzt am Jahresende geländerübergreifend mit Holland. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wer meine neuen Partner oder mein neuer Partner ist. Ne? Weil die beiden letzten Fälle waren ja Solo, so, solche Sachen.
Vielleicht noch zum Wein. Was sind denn Anlässe?
Der wirklich lecker ist.
Was hat er gerade gesagt?
Der wirklich lecker ist.
Der wirklich lecker ist. Sehr gut.
Gut,
es freut mich, dass ich ein Gespür habe, was die Gäste gerne trinken können. Und ich habe vorhin natürlich noch mal kurz kalte Füße bekommen. Weil ich dachte, wenn du jetzt liebend gerne Rotwein trinkst, dann...
Nein. Also ich bin tatsächlich, wenn dann eher weiß, ne, aber auch nicht so... Heurigen und so, also das ist mir dann zu... Wenn es zu jung ist, dann mag ich das auch nicht so... Richtig, kommt natürlich auch immer super auf die Situation an. Ne? Also wenn man nach dem Wandertag irgendwie da irgendwie ein, wie heißt das hier, irgendwie einkehrt, ne, so eine kleine, dann ist im Norweger auch okay und so, aber die haben ja auch zum Teil andere Wirkung. Also finde ich schon, ne, das gar nicht. Und dann ein Rotwein ist für mich zum Essen und Rotwein ist für mich, also auch toll, ne? Also Rotwein ist vielleicht für mich noch, wie soll ich das sagen, eine andere Art der Kultur, ne? Tiefer, blutiger, erdiger, ne, so, also.
Das kommt einem so ehrlich, so.
Ja, aber ehrlich, aber auch alt, ne? Also lange her und ja. Große Kultur und eben zum Fleisch und zum, also zum Essen halt so und dann eben, so ein Glas Rotwein nebenbei würde ich jetzt, wäre nicht so mein Ding zum Runterkommen. Also da, ein Glas Weiß ist tatsächlich eher, finde ich, ein bisschen aufputschend, also nicht aufputschend, aber eher gut für ein Gespräch. Ja. Aber Rotwein, das Problem ist immer zum Beispiel, wenn man eben so eingeladen ist oder wenn sie irgendwelche Essen sind von irgendwelchen Veranstaltungen oder so, dann ist es immer viel zu schade, weil dann passiert irgendwas, man redet die ganze Zeit und isst dabei nebenbei und trinkt einen guten Wein, ohne das wahrzunehmen so richtig.
Ja, ne? Sondern, das passiert dann eher, ne, so nebenbei.
Ja, genau, das Fleisch, ob das Fleisch jetzt Schuhsohle ist, das ist, bemerkt man dann. Aber den Wein so richtig wahrzunehmen, das finde ich ein bisschen schade. Aber manchmal gibt es tatsächlich eben auch, wo man denkt, der ist aber gut. Also wo man sich dann auch das Label aufschreibt oder abfotografiert und dann nie wieder danach fragt. Aber es gibt schon mal so, man denkt, ist aber gut.
Aber man weiß dann, wenn man irgendwo wieder ist, das habe ich schon mal gesehen. Und bei mir geht es immer so, dann erinnert man sich sehr gut an die Situation zurück.
Absolut.
Weil man ihn getrunken hat.
Ja, genau, absolut. Aber wie gesagt, weil ich eben gar nicht so viel trinke, also wenn dann eher tatsächlich auch Weißwein, weil der, genau, diese... Ja, was Erfrischendes hat,
ja, auf eine Art. Ja, so geht es mir jetzt hier auch mit,
genau,
der Säure. Es ist,
ja,
spielig,
ja, genau. Es ist charmant. Und es ist 16 Grad drumherum. Also ist jetzt auch nicht was, weil ein Glas Weißwein in der knalligen Sonne, das kann nur ein Fiasko werden.
Dann kannst du auch bei 16 Grad hier unten im Weinkeller
trinken. Ja, genau.
Ist ein bisschen wärmer als vorher.
Ja, nee, aber oben bei 30 Grad ist so mittags zwei Glas Weißwein. Die Muttis torkeln dann da leicht angetrunken über den Heumarkt. Das genau, kann eben auch falsch sein.
Kölner Szenerie, ja.
Genau.
Also es gibt jetzt keinen besonderen Anlass, wo du traditionell oder
also situativ immer. Doch, also immer Weihnachten, immer Silvester.
Ja.
Weil wir auch immer als Familie zusammen Weihnachten waren.
Schaumwein
Silvester. Dann? Oder? Nee, gar nicht, noch nicht mal. Sondern okay. Eben, nee, Schaumwein ist auch nicht so mein Ding, sondern eben einen guten Wein aufmachen. Aber ich habe tatsächlich Weine, die auch, also ich kriege sie ja dann oft geschenkt und so, die auch richtig teuer sind. Habe tatsächlich auch mit Situationen zwei Flaschen, drei Flaschen, die mir heilig sind, weil ich die von jemandem bekommen habe oder die mich an was erinnern. Und die hat irgendeiner, der unbedingt mal aufgemacht bei mir im Keller. Ne? Und da war ich natürlich, da denkt man auch, warum ärgere ich mich, weil es ja nur ein Wein, ne? Aber es ist eben doch übergriffig gewesen.
Aha.
Und da gibt es ein paar Flaschen, die ich auch im Keller aufhebe, die was zu bedeuten haben mit bestimmten Situationen.
Okay, und wann werden die aufgemacht?
Also A, wahrscheinlich gar nicht, weil es wird auch gar nicht mehr gut.
Aber das ist das Schlechteste.
Ja,
man darf sie nicht so lange liegen lassen, dass man sie nie trinkt.
Ja, genau, aber ich glaube, dass wenn man die nochmal getrunken hat, dann passiert auch was mit der Erinnerung. Weißt du, dann ist die weg oder ist leer oder keine Ahnung. Ne, so deswegen, genau, aber... Genau, also irgendwann muss man die trinken, klar, natürlich.
Und zieht es dich auch in Weinbaugebiete oder irgendwelche Regionen, in denen das eine große Rolle spielt? Ich meine, Köln ist jetzt kein Paradebeispiel, aber...
Ja, aber wenn ich den Rhein runterfahre, dann natürlich, wie du sagst, ab hier, ne, Richtung Süden ist einiges. Ich habe ein paar Mal in Würzburg auch gedreht, das ist natürlich auch ganz viel.
Das ist sehr schön.
Drumherum.
Ich komme aus der Nähe von Würzburg.
Ja, genau. Und da, ich fahre da durch, aber jetzt zieht mich nicht dahin. Also ich finde dieses... Ich finde, was ich immer verbinde mit Weinbauangebieten, ist gutes Essen.
Mhm.
Also dieses auch regional, also ehrlich und so wie ich ja auch selber koche, du brauchst nicht viel, du brauchst natürlich nur gute Zutaten. Du brauchst gar nicht viele. Das verbinde ich immer damit. Ne? Gar kein Fancy, gar kein, man muss sich nichts beweisen. Aber auch jetzt nicht zu touristisch bäuerlich auf ehrlich machen. Spiegelei Max Dings dann und das bei jeder Karte dann das
einzige. Strammer Max,
genau. Ja. Und das einzige Fischgericht ist immer Lachs mit Soße, mit Sahnesoße.
Ja.
So, das ist dann nicht so mein Ding, aber eben, dass man ja allein ein gutes Brot dazu.
Das ist
oder
schon
so.
Die halbe Miete.
Ja,
eigentlich braucht es gar nichts anderes als
sowas
Brot, und ein gutes Brot.
Gutes Brot, gute Butter mit Salz oder sonst irgendwie so. Also so dieses kleine Sachen. Und das ist natürlich Und wie eben auch, jetzt wo ich in Spanien war, oder was die Jahreszeit mit dem Essverhalten macht und auch mit dem Trinkverhalten. Ne? Also dass du im Winter natürlich Fett brauchst oder schwer oder einfach automatisch. Aber du könntest dich ja nicht bei 30 Grad hinsetzen eine Kalbshaxe reinhauen. Also manche können das vielleicht. Das
und Rotwein trinken.
Ja, ja, ja. Oder eben am helllichen Tag. Oder auch Suppen so zum Beispiel. Deswegen gibt es Gazpacho und Samoejo eben ne, als kalte Suppe. Das finde ich interessant immer, dass man eben nach Früchten giert, nach Frische, nach, also ich speziell nach Frische, nach Beeren nach Dings und dann im Winter eben nach was anderem.
Ja, da passt man sich schon sehr an.
Der Körper sagt schon meistens, was er will und was nicht so. Ne?
Deswegen, ja, und ne? Ich glaube auch, dass Essen und Trinken mit einer Leidenschaft zu tun hat, die einfach auch auf den Geist übergeht, was dann irgendwo auch wieder einfach zum Gemüt und zur Gesundheit und,
genau,
und dazu gehört.
Ja, genau. Also, das ist natürlich auch alles, wie man aufgewachsen ist. Dass man, also, ne, man sitzt sich alle an den Tisch und trinkt und isst in Ruhe und so, dass es eben zelebriert wird und nicht ein Stopp ist an der Tankstelle. Ne? Das ist natürlich auch, wie man es vorgelebt kriegt.
Ja,
ne?
oder wegen des Zweckes.
Weil ja, man ja, genau, wegen des Zweckes. Aber wenn man eben auf der anderen Seite, dann macht man eben alles andere mit Lebensmittelergänzung und Diäten und so. Und du bist, was du isst.
wieder, du bist, was du drehst.
Ja, du bist, was du drehst, du bist, was du isst, du bist, was du liest. Ja, aber das sind ja alles Merkmale. Ne? Also so wie sich jemand ernährt, so ist er halt auch gelaunt. Ne? Das wissen wir ja. Also so, das ist bei der Partnerwahl, wenn du einmal essen gehst und siehst, wie die Kandidatin dann isst oder sonst was, dann weißt du schon, wie auch der Sex wird oder dann so. Also das hat ja ganz viel zu tun. Gerade mit also Essen ist ja auch ein sinnlicher Akt. Ne?
Auf jeden Fall.
Deswegen finde ich das schon ganz wichtig, das auch entsprechend weiterzugeben, zum Beispiel an die Kinder oder so. Ne? Deswegen, ich fand das zum Beispiel früher immer ganz schlimm, wenn ich irgendwie zu Besuch war bei jemandem anders, Schulfreund, und dann da ist die Mutter noch nicht mal aufgestanden zum Frühstück. Ne, dann macht man sich das, klar, das darf, kann jeder anders machen, aber ich war es anders gewohnt. Bei uns waren Mahlzeiten, bei uns war egal,
ob du vorher... Jeder bleibt am Tisch, bis jeder
aufgeht. Ja, oder so, ja genau, eben auch, weil es dann auch ein sozialer Akt ist, ne? Nicht so schnell reinballern und dann wieder aufstehen, sondern das auch zu honorieren. Ne? Ja. Und eben auch so die Sätze meiner Mutter übernommen, wenn man sagt, ich habe aber keinen Hunger, dann isst du halt ohne Hunger. Also das finde ich super, weil man auch die einzige Chance ist zu sagen, tatsächlich, es gibt drei Mahlzeiten am Tag und nicht, wann immer du Bock hast, gehst du halt in den Kühlschrank. Gerade bei vier Kindern ist das natürlich ganz wichtig gewesen.
Ja, du bist, was du isst, du bist, was du trinkst und du bist, was du drehst.
Ja.
Darauf nochmal Prost.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Das war er, der Start in die neue Staffel Auf ein Glas Wein, dieses Mal mit Wotan Wilke-Möhring. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Glas Wein wieder ein. Bis dahin, macht's gut.